ihm geht es nicht gut. Und trotzdem haben wir ja versucht, die Leute aus dem rauszunehmen und einen schönen Abend zu machen, um es ein bisschen vergessen kann. Ich weiss nicht, wie viele da unter dem Publikum das noch in Erinnerung haben, aber das, die ersten Varios sind schlimm gewesen. Also es ist wirklich, wirklich sehr schwierig gewesen. Und von dem her ist halt das Flamingo ein bisschen eine Oase gewesen, wo man hätte können abstellen und ein bisschen ausflippen und ein bisschen Sachen machen, wo ja, nicht gerade so, ja, wie soll ich dem sagen, wo Spass gemacht haben.
Und in New York, das war eigentlich so dein Vorbild gewesen, der Larry Levan mit der Paradise Garage. Also der ist ja, ähnlich wie du, hat er stundenlang DJ gemacht und auch so Atmosphären aufgebaut, oder?
Ja, das ist noch interessant gewesen. Wir haben ja im Pantera und im Zodiac und im Flamingo ab und zu Künstler gehabt. Also wir haben Geraldine Hand gehabt und jene. Und ich habe dort der Vermittler eigentlich, der das in New York gemacht hat, hat mich in einen Schallplattenladen gefragt, der Downstairs Record geheissen. Und dort habe ich die Verkäuferin kennengelernt. Und sie war Member von der Paradise Garage. Und sie hat mir gesagt, komm, kannst du mal mitkommen. Und das war am Freitag. Und am Freitag war eine Paradise Garage so, dass es für Frauen und Männer war. Und am Samstag war es eigentlich wirklich gay gewesen, schwul, oder? Und als ich dort angehen durfte, ich habe dann auch mal den Rolf, mit dem Rolf Graf von der Pantera Record, bin ich
wo auch da ist. Gewesen,
wo auch da ist, irgendwo, oder? Habe ich gemerkt, dass eigentlich er, dass das jetzt nicht überheblich tönen, aber er eigentlich die gleiche Musik gespielt hat wie ich, oder sehr ähnlich. In einer anderen Zusammenstellung, selbstverständlich, mit einer mega Anlage und alles. Aber das hat mir eine gewisse Sicherheit gegeben, ja. Das ist wirklich das, was ich will. Weil, What the fuck is Techno? Der Titel ist für mich ein bisschen speziell gewesen. Ich habe nie etwas mit Techno zu tun gehabt, oder? Also, ich habe nie Techno gespielt. Ich bin auch zu alt für die Zeit.
Genau, darum haben wir den Titel gemacht. Weil das ist ja noch nicht, wir sind jetzt noch nicht, wir sind zum Vorspiel heute
genau, eigentlich da. Oder? Genau. Und für mich ist es halt immer wichtig gewesen, ich habe halt immer gerne Harmonie gehabt. Ich habe immer gerne Gospelstimmen, auch in der Disco-Musik gehabt. Ich habe Jocelyn Brown geliebt, ich habe Lolita Holloway geliebt, ich habe all die grossartigen Gospelstimmen geliebt. Und das war ja das Tolle, was auch Larry Levan und auch wo überhaupt in New York so in dieser Zeit so prägend war, ist die Symbiose zwischen Disco-Musik und Gospelstimmen gewesen. Und das hat mich immer fasziniert. Ja.
Also ich glaube, das ist aber auch, das, dort hat ja eigentlich dann die ganze Geschichte angefangen, wo es elektronisch geworden ist. Nur, wir haben vorher im Backstage ein bisschen über das geredet, oder? Wo, also, es sind Harmonien gewesen. Und Harmonien haben dort Musik ausgemacht und die Rhythmik ist einfach immer stärker geworden, weil man technisch die Mittel gehabt hat mit den Drumcomputer, mit den Synthesizer, die gekommen sind. Dass man das viel mehr hat können rausheben und das Ganze viel tanzbarer machen. Und das ist eigentlich dort der Kickoff gewesen, wo der Disco-Funk, wie wir ihn mal gehabt haben, also wenn wir jetzt da die ersten, wenn wir an Schick-Produktionen denken, wo wirklich noch Disco-Funk war, dann ist das gekommen mit den elektronischen Beats, zum Teil auch noch mit Schlagzeugen ergänzt. Und wenn wir jetzt über Techno reden und über das Vorspiel von Techno, dann sind wir genau an dem Punkt, wo nämlich nachher die Gospelstimmen und die, zum Teil auch im Italo-Disco, die sehr kräftigen Stimmen und die schönen Harmonien, die sind noch von Musikern gemacht worden. Also von Musikern, die Instrumente gespielt haben, zum Teil von Bands, die hinter dran gestanden sind, oder von Studiobands und Studiomusikern, ergänzt mit den elektronischen Mitteln, die dann einfach gekommen sind, Zeit für Zeit, oder? Wenn man hier noch Sommerproduktionen anhört, von Giorgio Moroder, mit Streicher, mit allem drum, und das ist höchst musikalisch. Und irgendwann ist die technische Entwicklung von diesen Drumcomputern, von diesen Synthesizern, von diesen Samplern so ausgereift gewesen, dass im Prinzip jemand hätte können einen Tanzmusik-Track machen, ohne dass er jedes Instrument in der Hand gehabt. Und dort hat eigentlich die Stilrichtung Techno den Anfang genommen. In meinen Augen. Das ist jetzt meine Meinung, die ich habe. Und Techno an und für sich, der Begriff technische Musik, ist für mich eigentlich dort, hat dort angefangen, wo der Mensch hat können, ohne ein Instrument in die Hand nehmen, selber einen Track konzipieren. Das ist eigentlich grundsätzlich Techno. Und danach bin ich gerade belehrt worden, natürlich, von Roger, was er ja recht hat irgendwo durch, dass es auch Musikstil richtig Techno gibt. Also, dass man das ein bisschen unterscheiden muss. Aber what the fuck ist Techno? Wenn man mal darüber redet, was ist Techno? Wenn ich nach Südamerika gehe, auch die haben irgendwann angefangen, nur noch mit Drumcomputer und Synthesizer-Loops zu arbeiten. Dort heisst es nicht Techno, dort heisst es Reggaeton. Das hat in den 90er Jahren genau gleich dort. Es war einfach eine andere Rhythmik gewesen. Aber es ist auch Techno. Also technisch produzierte Musik. Und wenn wir jetzt über What the fuck is Techno redet, dann ist das, glaube ich, der Punkt, wo wir hinmüssen. Wo war die Basis gewesen? Wie hat sich das entwickelt? Und es ist für mich jetzt im Nachhinein auch total spannend, weil ich bin halt am ganzen Kuchen mitgeschwommen. Und ich habe das alles mitbekommen und ich habe zum Teil, ich habe meinen eigenen Weg gesucht als DJ. Ich wollte einfach das auflegen, was mir auch gefällt. Und habe gar nicht so mitbekommen, dass wir eigentlich alle zusammen in dieser Bewegung sind und sich irgendwo auf eine Art und Weise weiterentwickelt. Ich habe dann noch eine persönliche Frage an dich.
Die darf immer, also die darfst du stellen, auch jetzt. Also.
Ja, oder der Roger ist für mich auch einer von denen DJs, die enorm prägend sind in der Schweiz. Also ich habe es total faszinierend gefunden. Er hat das vielleicht gar nicht so mitbekommen, aber du hast mit deiner Art zu mixen, hast du wie eigene Lieder kreiert. Oder? Das haben viele DJs, wo das System gemacht haben, die DAB-Versionen gemischt haben mit eigenen Dingen, aber wir haben im Prinzip live unsere eigenen Versionen gemacht. Wir haben sie ja damals noch nicht können aufnehmen, so wie heute. Heute sitze ich an den Computer ran und mache meinen eigenen Remix von irgendetwas oder ich mache einen Remix für einen Künstler. Aber damals haben wir das intuitiv gemacht. Und das war total faszinierend gewesen. Und als ich gehört habe, dass der von Knall und Fall von einem Tag auf den anderen seine Schallplatte weggegeben hat und gesagt hat, ich lege nie mehr auf, bin ich aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, das kann ja nicht sein. Das reißt dir das Herz aus als DJ. Was ist passiert?
Ja, was ist passiert? Ich glaube, in dieser Zeit ist DJ sie. Ich weiß nicht, ob das trotzdem mal schon ein Beruf war oder wo eine Zukunft hatte. Also ich habe das eine schwierige Vorstellung gefunden, dass ich mit 40 immer noch hinter einem DJ-Pult stand. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass das vor der Digitalisierung von dem Ganzen war. Ich habe ja nebenbei noch 40% immer noch auf meinem Beruf geschafft und habe dann irgendwie gedacht, ja, jetzt musst du den Absprung schaffen, oder? Es ist heute völlig anders, das kann man sich vielleicht nicht mehr so genau vorstellen. Aber was du jetzt noch gesagt hast zu der Musik, oder für mich ist es einfach immer wichtig gewesen, dass ich kann spielen oder nur das kann spielen, wo ich dahinter stand, wo mir auch gefällt, wo mir Hühnerhaut macht, wo mich auch, ja, wo mir nachgeht. Und ich habe mir mit Musik, wo keine Seele dahinter ist. Ich meine das aber überhaupt nicht bewertend, aber es stimmt einfach für mich nicht. Oder? Ich kann nicht schweren Sound, ich sage jetzt extra nicht Techno, ich spüre das einfach nicht, ich bin nicht gemacht für das, es ist nicht mein Ding. Ich habe immer irgendwie probiert, auch während den Sätzen, wie man dem heute so da gesagt oder all die Namen hat es ja früher noch nicht gegeben, bist einfach aufgelegt und fertig, also 2 Stunden Sätze und weiss nicht was, das ist, habe ich alles erst im Alter erfahren, dass es geht, oder? Aber was einfach wichtig ist für mich, ist, dass ich etwas gespürt habe in dieser Musik selber, auch wenn ich nicht tanzt habe, aber ich habe es spüren. Und irgendwo ist dann einfach die Zeit gekommen, wo ich dachte, jetzt muss man den jüngeren Platz machen. Also es ist, jetzt kommt Neues. Ich bin auch immer offen für neue Musik. Es hat ja dann all die verschiedenen Genres gegeben, wo ich noch Musik gemacht habe. Wir haben Down-Tempo gespielt, wir haben Up-Tempo gespielt, wir haben irgendwie mit Elektro angefangen und dann ist man zu High Energy und zu House und mein Lieblings, so Clubmusik gekommen, eben so, was ich vorher gesagt habe mit Gospel. Und, Entschuldigung, und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, was ist das für ein Stil. Ich einfach, oder ich habe ja viel jahrelang von der Yvonne Turner, die ja heute noch Produzentin ist in Amerika, das ist übrigens die Verkäuferin gewesen, dort ist sie noch Verkäuferin gewesen, immer Päckchen bekommen aus New York mit neuen Platten. Bevor es der Rolf Graf gegeben hat mit Pantera, nachher bin ich natürlich zu ihm, das ist klar. Und auch der Rolf hat mir ja immer eine Auswahl so Biegen von Platten gegeben und bei denen habe ich vielleicht 3, 4, 5 gefunden, die mir gepasst haben. Alles andere habe ich nicht aufgelegt. Sondern ich habe nur das aufgelegt, was mir gefallen hat. Also ich habe mich nicht beeinflussen von irgendwelchen Trends oder so, sondern das ist einfach aus der Seele rausgekommen, was mir gefallen hat. Ich habe das nicht so als etwas Kompliziertes angeschaut oder etwas, wo ich muss irgendwie ein Startal erreichen oder so, sondern ich bin einfach das gemacht und hat Spass gehabt daran.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept. Also, wenn du über so lange Zeit willst, dranbleiben und auf höchstem Niveau spielen, das ist, also ich habe irgendwann die Disco auch auf die Seite gelegt, weil mir ist es auch so gegangen mit dem Techno, es ist mir zu wenig melodiös gewesen, es ist mir einfach nicht gut reingekommen, in dem Sinn. Und dann habe ich gesagt, ich suche etwas Neues. Und Disco-Ära ist irgendwann zu Ende gegangen. Es hat dann noch ein Revival gegeben, wo ich, weil ich schon in die erste Generation gehört habe, nochmal aufgespielt worden bin als DJ Vitamin S, wo ich in der ganzen Schweiz durch bin. Die Jungen plötzlich wollten die 70er, 80er Jahre Disco-Geschichten nochmal hören. Das war Mitte 90er, Ende 2000er gewesen. Und dann ist das aber auch platt gewalzt worden und am Schluss hast du halt nur noch immer können die gleichen 30 Titel spielen und ein bisschen tiefer gehen, hat das Publikum gar nicht mehr wollen, weil sie haben es wollen singen. Und dann habe ich auch neue Wege gesucht und bin in Südamerika gelandet. Und wenn mir damals das nicht so gut reinkommen wäre, die südamerikanische Musik, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt heute auch nicht mehr DJ. Aber, der Grund, dass du, also für mich ist das so, ich habe mir das jetzt vorgestellt, oder?
Ja, aber weißt du, für mich, ich bin einfach dankbar, dass ich das erlebt habe. Ich habe eine gute Zeit gehabt, ich habe mein Hobby mit meinem Hobby ein bisschen etwas können verdienen, oder? Ich meine, als DJ dazumal hast du nicht können leben davon. Und obwohl man das Pantera-Rekord immer sehr einen guten Preis gemacht hat, aber man hat gleich immer müssen zahlen. Und das ist ja nicht wie an einer Bar, wo das Getränk und alles zur Verfügung gestellt wird, wo du kannst weiterverkaufen, sondern musst du ja noch selber einkaufen und noch selber zahlen alles, oder? Und ich bin dankbar für die Zeit. Das ist eine von der schönsten Zeiten. Ich möchte es nicht missen und ich bin auch nicht frustriert, dass ich aufgehört habe. Es ist einfach eine Periode gewesen, aber eine wichtige Periode, denke ich. Und ich habe Freude und schätze das, dass ich ein Teil von dem gesehen bin, auch von der Entwicklung bis zum Techno. Also wie du sagst, sicher ist alles elektronisch auch eingespielt gewesen, all das Chicago-Zeug und was es da alles gegeben hat. Aber einfach, ich glaube, es ist eine natürlicher Prozess gewesen, dass die Musik sich einfach weiterentwickelt. Und für mich ist das gar nicht irgendwie ein Diskussionsthema, sondern ein natürlicher Prozess.
Aber du hast jetzt zweimal gesagt, du hättest noch arbeiten müssen. Aber dann erzähl doch, was haben wir denn als Gagen bekommen damals? Also weißt, das ist ja vielleicht schon noch interessant, weil heute weiss man ja, also der Herr neben mir weiss es noch genauer als ich, was man überkommt. Aber was habt denn ihr bekommen? So auch, oder du hast dir auch, du kannst dir nachher auch sagen, Martin, hast du dir selber überhaupt etwas gezahlt, oder?
Nein, effektiv nicht. Also, gut, ich habe natürlich mit den Kollegen angefangen. Wir haben da das Zeug zusammengebastelt und zusammengeputzt. Und wenn etwas übrig geblieben ist, hat man es wieder investiert. Das habe ich eigentlich bis zum, ich sage jetzt, den Schluss von der Grossdisco, wo ich im 90 aufgehört habe, habe ich eigentlich immer alles, was reingekommen ist, und ich habe volle Säle gehabt, also wirklich zigtausende, habe ich wieder investiert, weil das ist eigentlich mein Antrieb, ist eigentlich damals, ich habe schon immer selber aufgelegt, aber mein Antrieb ist nicht Musik gewesen, sondern der Beste, der Grösste und alles so zu sein. Also am Schluss bin ich auch mit 3 eigenen Lastwagen und mit 5 Festangestellten auf der Piste gewesen, als mein Hobby. Und das Geld ist effektiv immer wieder investiert worden. Und irgendwann, Ende 90, wo ich bin schon fertiger Architekt gewesen, ich hatte schon Familie mit Kind gehabt, und wir müssen entscheiden, entweder machst du jetzt Architektur oder machst Disco. Und danach habe ich mich wirklich für die Architektur entschieden und habe die Disco wirklich können weggeben. Das ist dann auf Bern zu einer Ton- und Lichtbude. Modern Light hat das alles übernommen, inklusive die Angestellten. Das war ja perfekt gewesen. Und seither tue ich alleine einfach auflegen als One-Man-Show, wenn mich jemand anfragt. Also das ist einfach so. Aber das Geld verdient habe ich an dem gar nie etwas. Also der Verdienst ist ja dann in die Anlagen geflossen, aber die sind am Schluss beim Verkauf auch nicht mehr wert gewesen. Also, ja. Aber wie du sagst, ich finde deine Aussage ist die beste, es war geile Zeit gewesen. Ich habe so viel Schönes erlebt und das sind Erinnerungen, die niemand mehr wegnimmt. Und das ist eigentlich das Wichtigste.
Ja, ich glaube, das Flamingo hat halt noch den Hintergrund gehabt, das wissen sehr wahrscheinlich noch die wenigsten, oder? Der Peter Schäpper, der die Rössli-Bar hatte, und ich sind einmal zusammen in New York gewesen. Und sind in Ausgang und die älteste schwule Disco in New York hat tatsächlich Flamingo geheißen. Und wir sind begeistert gewesen dort von diesem Club und wir haben ja dort zusammen das Zodiac gehabt, wo ja lang simultan mit dem Flamingo ja auch funktioniert hat. Und wir haben dort einen Geldgeber gehabt, wo das Flamingo eigentlich für uns gemacht hat, oder? Und der Hans Le Meyer am Anfang ja als Geschäftsführer angestellt hat. Dann haben wir den Peter an der Bar gehabt. Susi ist mit ihrem, wie sagt man, dem Buchkiosk mit Zigaretten und Schleckereien durchs Flamingo gerannt. Der Ulysses Braun ist an der Bar gewesen, oder? Also es war eine ganz lässige Zeit gewesen. Dann ist halt etwas sehr Tragisches passiert. Der Geldgeber hat Selbstmord gemacht. Auch aus dem Grund, den wir angesprochen haben mit AIDS, oder? Das ist für uns natürlich schon Welt zusammengebrochen, oder? Wir haben nicht weiter gewusst. Und die Erben oder die Familie von dem Geldgeber hat nachher das sofort abstoßen. Er hat das Geld gemacht mit den ersten Spielautomaten, Geldspielautomaten in der ganzen Schweiz, die man ja kennt, in den Beizen und überall. Und die Familie hat das loswerden und dann hat das die Familie Otero gekauft, oder? Also der Jesus Otero und der, wie hat der Geschäftsführer geheißen?
Elio Cuenca.
Der Elio hat das übernommen. Und das, oder weil das ein bisschen unser Baby war, habe ich relativ gut verdient. Also ich habe 700 Franken pro Nacht bekommen. Ja, aber ich meine, es ist natürlich. Ich musste alles selber zahlen. Ich habe, ja, aber wenn man das ausrechnet, wie viel, ich habe sicher die Hälfte davon für Platten verbraucht, oder? Ja, ich
das ist mir schon klar. Also ich habe im Highlife 150 Franken bekommen.
Ja, das habe ich beim
Schallplatten mitnehmen.
Das habe ich beim Hans Le Meyer auch bekommen. Und der hat immer den Spielautomatkasten gelernt und mir das im 5 lieber ausgezahlt. Das weiss ich noch.
Ja, immer
am Oben. Fünfter Hans Le Meyer, ja. Der ist leider auch nicht mehr bei uns. Ja.
Also meine erste DJ-Gage ist, mag ich mich erinnern, das ist in einem wie heisst das, Rock-Café Relax in Affoltern am Albis. Ein Töff-Spunten, aber alkoholfrei. Und die haben Disco gehabt. Und da habe ich irgendwie 4 Stunden auflegen, vom 8. bis 12. Und dann habe ich 3.20 Franken bekommen, 1 Schinken Käsetoast und 2 alkoholfreie Getränke. Yeah. Und die Platten in der EPA, Single damals, hat 95 Rappen gekostet.
Ah, jetzt kommen wir aber in den Sinn, ich habe noch den Reschenmoser vergessen. Der Eschenmoser, ja, die erste Maxi
singen. Ja, genau. Wo nachher dann Import Music dann
ja,
der Franco, oder?
Ich und jetzt nicht, der übrigens Amerika Sound im Niederdorf, wo heute der Saftladen ist.
Ja, genau, das hat
es also im 76 die erste Maxis gekauft, effektiv.
Ja, aber der Franco im Eschenmoser war ja auch eine Institution, gewesen, oder? Der hat ja
also ich habe dort sogar als Aushilfe geschafft.
Ja, ich auch. Immer am Donnerstag am Oberverkauf. Das hat es ja noch Oberverkauf gegeben. Ja. Aber eben nochmal zu dieser Bezahlung. Ich denke, sicher tönt das jetzt viel, 700 Stutz. Aber ich meine, wenn man das ausrechnet, was man alles ausgibt, als ich pensioniert worden bin, habe ich mich einmal noch schlau gemacht, ob irgendwann etwas in die Pensionskasse gegangen ist oder so. Ist natürlich nichts dumm gewesen, oder? Ist ja klar. Wenigstens haben sie da, haben sie immer eingezahlt. Also ich hatte keine Lücke gehabt, nein. Und ja, es ist auch ein bisschen mein Baby gewesen. Also die Namensgebung, die ganze Einrichtung, alles habe ich ja mit dem Peter zusammen. Und ja, es war mir eigentlich massgebend gewesen. Und wo ja das passiert ist, dass der Besitzerwechsel gekommen ist. Das war ja gerade zu der Zeit, wo das Roxy aufgegangen ist. Und dann sind ja alle abgeworben worden, oder? Vom Flamingo. Und der Peter hat ja sowieso nicht mehr im Flamingo arbeiten unter den neuen Besitzer. Also das ganze Personal ist ja dann weg. Und ich bin geblieben, weil ich einfach ein Feigling war und nicht den Mut gehabt haben, mal in einen anderen Sahne zu gehen. Oder? Ich dachte, ja, ich bleibe jetzt noch ein bisschen und dann arbeite ich dann 100% im Hotel. Oder? Das war so ja, das Ding gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, was positiv war im Flamingo, war dort die Freiheit, gewesen, das zu spielen, was ich wählen kann. Das ist ja nicht unbedingt überall so. Oder? Also, die sind hinter mir gestanden. Obwohl ich vielleicht meinen Stil jahrelang nicht verändert habe, aber es ist für mich immer noch mein Baby gewesen, das Flamingo, weil es einfach aus dieser Entwicklung rausgekommen ist, oder?
Und eben das Roxy hat dann nachher, da hast ja du schon im Silvester 83, hast du da der Bar angefangen, dort, gell, Susi, ja. Die haben ja dann wirklich den Number One sind die gewesen, Roxy, oder? Sind eigentlich du Zürich ist da im Roxy gewesen.
Also das Roxy ist der 8. Also es hat einfach das Roxy am Anfang nur das Roxy gegeben und das ist um 83 aufgegangen und ich habe dann ein Jahr lang dort an der Bar geschafft und es hat schon vorher die Steigerung gehabt, dass man immer mehr Leute kennt hat und dann habe ich aber aufgehört an der Bar. Ich sage jetzt nicht, warum ich aufgehört habe. Doch, ich sag's, es ist ein Drogenproblem geworden. Nicht bei mir, aber ich habe mich in Sicherheit gebracht, weil ich einfach gefunden habe, es schneit ein bisschen fest. Und dann ist dann langsam, bin ich immer ein bisschen an dieser Tür verhangen, weil ich das Zimmer, mich hat das fasziniert, das Spiel an der Tür. Die sind natürlich auch noch froh gewesen, weil ich dort schon ziemlich viele coole und gute Leute kennengelernt habe. Und so hat sich das dann auch ergeben, dass ich irgendwann mal die Türsteherjob übernommen habe. Und viele Leute meinen immer, ich habe schon im Roxy angefangen. Aber es ist erst eigentlich nachher gekommen. Aber das Roxy war eigentlich schon eigentlich der ultimative Club, gewesen, wo jeder hat wollen gehen. Vor allem Zürich war so eine grosse Familie. Gewesen. Es war eine gewisse Szene. Es hat auch Leute gehabt, wo, es hat Persönlichkeiten gehabt. Eben auch zum Teil die Leute, die uns nachher leider verlassen haben. Es ist so ein harter Kern und man hat gekämpft darum, dass man in diesen Club hineinkommt. Und ich war schon drin. Ja, was wollen Sie noch?
Und, ja, genau. Also dort eben, es ist ja dort, dass viele so Leute aus der Kunstszene sind auch da gewesen, so Leute, so Unternehmer. Es war eigentlich die ganze Woche offen gewesen, glaube ich, oder? Die,
es war offen bis am Morgen um 2. Ich kann mich nicht erinnern, ja, genau. Wenn es auf. Glaub, irgendwann ist die Zeit gekommen, wo es am Wochenende um 4 bis um 4 hätte können. Aber dadurch, dass natürlich bis um 2 offen sind, hat man auch reisen können jeden Tag gehen. Ich war dort eigentlich nachher in der Gastronomie gewesen und habe im Service gearbeitet. Und so hat man aber am Feierabend noch immer noch easy können, 2 Stunden, um ein bisschen so runterfahren. Aber es hat Künstler gehabt, alle Boutique-Besitzer, jeder, der Rang und Namen gehabt hat. Der Prinz war der, der Michael Jackson war, glaube ich, auch mal der. Es sind ganz viele Leute, hat sich in dem Roxy getroffen. Es war schon fantastisch gewesen.
Und eben, es war ja damals üblich gewesen, dass, was ja heute eigentlich unter der Woche läuft, ja heute in Zürich nicht mehr viel. Also die Leute sind jetzt recht vernünftig geworden. Es ist eigentlich nur am Wochenende, ab und zu ein paar am Donnerstag noch ein bisschen, aber damals ist eigentlich wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch.
Nein, es ist glaube ich am Dienstag aufgegangen.
Oder Dienstag, ja. Montag nicht, aber Dienstag. Es war
zu, aber vom Dienstag an, eben, durch das es eben nur bis um zwei gegangen ist, hat man das easy können, also...
Ja, und eben sind auch diverse andere Clubs, sind auch schon unter der Woche offen gewesen, wo...
Ja, es hat dann wirklich einfach noch gar nicht wirklich viel gegeben. Eben, wie gesagt, es haben dann so langsam diese illegalen Partys angefangen, die sind aber noch nicht so verstreut gewesen. Also der Hauptkern war jahrelang so rum gewesen.
Ja, genau, ja.
Dort hat man müssen hin. Es hat wirklich nichts gegeben.
Ja.
Und es war auch noch etwas anders gewesen. Wir haben da auch strengere Gesetze bekommen, auch beim Autofahren. Also wir hat damals ist so ein bisschen mit dem leichten Schwipsfahren noch ein Kavaliersdelikt gewesen. Das hat sich ja massiv geändert. Und wir haben noch 0,8 Promille gehabt und noch Toleranzgrenzen. Und heute ist es natürlich wesentlich schwieriger, wenn man in den Ausgang geht und nach den 12 und unter der Woche. Das war ein wesentlicher Standpunkt, warum sich das Ausgabenverhalten natürlich auch geändert hat. Über das Wochenende hast du die ÖV, dort kannst du rausgehen, dort kannst du auch mal zum Nacht ein Glas Wein trinken und nachher noch zwei, drei Drinks in einem Club oder in einer Bar. Und kommst locker mit dem ÖV heim. Das hat es aber dann nicht mehr gegeben oder noch nicht gegeben in dieser Zeit. Und vor allem unter der Woche gibt es ja auch heute nicht. Auch die ganze Studentenschaft, die auch immer ein gutes Klientel war, wo in den Ausgang gegangen ist, die müssen heutzutage auch ein bisschen strenger studieren wie früher. Also es ist auch nicht mehr so ein bisschen heute ja, morgen nein. Und die Entwicklung hat natürlich auch mit sich gebracht, dass die Woche in Zürich, also die Woche generell, einfach ruhiger geworden ist. Und man sich halt viel mehr aufs Wochenende konzentriert. Abgesehen davon, dass gewisse Leute auch noch ein Gesundheitsbewusstsein entwickelt haben.
Was natürlich auch noch war, ist 90% der Gäste waren Zürcher.
Ja.
Also es ist einfach, ja, es sind eigentlich Einheimische gewesen, sage ich dem immer. So ein bisschen, weil man hat auch keine S-Bahnen gehabt, sind wirklich... Wenn noch irgendjemand von Zolika oder irgendwie noch von Küsnach kommst oder von irgendwo, dann ist es also wirklich, dort ist die Grenze gewesen. Und sonst ist es einfach, sind es Zürcher gewesen und es ist wie ein harter Kern gewesen. Darum sage ich ja, es ist auch wie eine Familie gewesen. Man hat sich einfach gekannt.
Ja.
Es ist auch noch ein wichtiger Punkt, ist auch dann die Liberalisierung gewesen. Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben lange Zeit, haben wir 40 Lokale in der Stadt, die über das Wochenende, also wo bis um zwei haben können auftun können. Und dann eine Zeit lang noch 40, die gleichen 40, die dann bis um 4 Jahre dürfen auftun. Und dann hat sich natürlich der Ausgang in diesem Lokal gesammelt. Mit der Liberalisierung sind es plötzlich im Kanton Zürich 1400 Lokale geworden. Die können bis morgen um 4 Uhr auftun über das Wochenende und bis um 2 Uhr unter der Woche. Und der Markt ist natürlich, wenn man sich jetzt das mal vorstellt, die extreme Vergrößerung vom Angebot hat natürlich auch dazu geführt, dass es eine totale Verwässerung gegeben hat. Also wenn du das gleiche ähnliches Angebot gerade um die Ecke kannst haben, dann gehst du auch dort hin. Es ist dann einfacher. Und das hat jetzt mit der Technobewegung eigentlich relativ wenig zu tun. Aber man muss sehen, dass all die ganze künstlerische Bewegung auch diesen wirtschaftlichen Schwanken unterworfen. Also, das sind Schwankungen gewesen. Also, da ist man unterworfen, da ist plötzlich Druck gekommen. Also, ich mag mich erinnern, wo plötzlich der Druck gekommen ist, du musst als DJ auch noch Gäste bringen. Früher haben wir als DJ müssen auflegen und gut auflegen. Und Gäste sind gekommen, weil der Club gut war. Oder Musik gut und der Club und Service und Türen und alles zusammen und das Renommee und die Werbung. Und plötzlich hat es einfach geheißen, ja, die DJs, die bringen noch Leute, dann brauchen wir die. Und das ist ein Wesen, also das hat dann gekehrt, ich habe das relativ früh erkannt. Ich habe sehr früh erkannt, dass wenn Wenn ich nicht auch meine Fangemeinde bringe, dann bin ich das Geld nicht wert. Und ich habe bereits anfangs